Hallo Leute, hier ist Bugs Bunny. Hört rein in den tollen Podcast von Michael und Olli. Der Podcast heißt Zwei Stricher packen aus. Bestimmt ein ganz toller Podcast, wenn Sie was über Bugs Bunny machen. Also hört doch einfach mal rein. Tschüss.
Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricher packen aus.
Was für ein Beginn, Freunde. Das war, wer war's?
Bugs Bunny.
Bugs Bunny hat uns begrüßt. Wahnsinn. Bugs Bunny. Das ist der Hase mit den langen Ohren und den großen Zähnen.
Bekannt aus Film und Funk.
Film, Fernsehen auf jeden Fall auch. Funk, ich weiß es gar nicht.
Naja, jetzt durch uns, ne? Ich meine, so ein Podcast, den kann man ja durchaus als Funk bezeichnen.
Okay. Ja, das war Bugs Bunny. Wo haben wir Bugs Bunny getroffen?
Ja, auf der Comic-Con in Dortmund.
Ja, weil wir ja immer starten mit der vergangenen Woche, ja, und da wollten wir kurz mal unsere gemeinsame Zeit, Michael, Revue passieren lassen.
Das ist richtig, Olli, aber sollten wir vielleicht unseren Zuhörern nicht sagen,
Entschuldigung,
wir gerade mitten im Podcast sind, die zwei Stricher packen aus, mir gegenüber sitzt der topgestylte und ohne Kappe heute, also die Haare liegen, Olli Hilbring.
Ich trage die Haare heute offen und gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holtschuld. Wir sind die zwei Stricher packen aus und Sie hören unseren Podcast.
Über Cartoons und alles, was um Cartoons herum
ja, genau,
irgendwie damit zu tun hat.
Im Grunde ein Cartoonisten-Podcast. Ne? Und,
ein sehr Special Interest-Podcast, genau.
Ja, aber wir sind schon nicht weltfremd. Und behandeln auch die einen oder anderen Themen, die rechts oder links in der Welt rumliegen, weil das ist ja nun mal irgendwie auch Stoff unserer Arbeit, ne?
Ja, sicher. Deswegen haben wir uns ja entschieden, auch Streams und Serien, Musik vorzustellen.
Ja, genau.
Weil wir daraus ja auch Cartoons bauen. Und genau das hat uns ja auch eben zur Comic-Con geführt. Wobei
wir fangen historisch, doch vielleicht wir müssen in Bochum anfangen, weil wir sind, das ist jetzt schon zwei Wochen her, sind wir bei Bochum Total aufgetreten.
Was bisher geschah.
Das ist richtig, zum dritten Mal insgesamt jetzt,
genau.
Nach der langen Corona-Pause.
Ja.
Wir hatten es ja angekündigt und ich glaube, die Ankündigung hat gewirkt. Wir hatten ordentlich Publikum da, das muss man sagen.
Es war wunderbar. Es ist natürlich, eigentlich ist ja immer so, ich komme ja aus Bochum und der Prophet gilt ja im eigenen Land nichts, hört man so oft. Aber es war sehr voll, ja, ich fand es super. Wir waren ja relativ früh auf dem Festivalgelände, wenn man so sagen will.
Ja, kann man so sagen.
Ja, also ich glaube so um 16 Uhr, ne, haben wir, also ich zumindest, schon mal angefangen, das kühle Bier in sich reinzulöten. Und da waren noch 3 Stunden bis zum Anstoß.
Hat man dir aber nicht angemerkt.
Nein.
Ich war nüchtern, ich kann das beurteilen.
Und habe ich drüber nachgedacht, weil das wäre jetzt ein Tipp irgendwie, wenn man auftritt, dann sollte man eigentlich nicht wirklich Alkohol trinken vorher. Man braucht einen klaren Kopf, man muss ja auch hier und da schnell reagieren und was auch passiert, wenn man...
Und vor allem, wir müssen ja auch noch unsere eigenen Sprechblasen lesen
können. Ja, genau.
Wenn die auf einmal doppelt erscheinen, das ist nicht ganz so cool.
Ja gut, aber ich meine, so betrunken, also das ist ja auch so, das ist ja so ein Cartoon-Style, ja, ich sehe doppelt oder so Vögelchen. Nein, aber wenn man viel Bier trinkt, dann muss man aufstoßen oder rülpsen, ja. Das passiert auch mit tollem Mineralwasser, aber das ist auch nicht gut, wenn man da so ein Mikro vor der Flinte hat, ne? Also vom Mund hat. Wenn man dann halt irgendwie andauernd so ein bisschen, ne? Das ist. Kannst du rülpsen mal nachmachen?
Rülpsen nachmachen oder wirklich rülpsen?
Nein. Ich muss jetzt nicht rülpsen. Ich habe jetzt einen Kaffee getrunken.
Ja, das wäre jetzt auch ziemlich ekelhaft, dieser Duft, der mir dann rüberkäme. Lass einfach. Ich glaube, die Hörer wollen das auch nicht hören. Ich schneide ja solche ekelhaften Körpergeräusche normalerweise auch raus. Also müssen wir jetzt nicht extra forcieren.
Na gut. So, das war, da waren wir, sind um 7 Uhr abends aufgetreten. Es war super Wetter, ja. Es waren ganz viele Leute da. Es war Es war diese herrliche Festival-Stimmung, ne? Oder wie gesagt, Atmosphäre. Es war sehr atmosphärisch, fand ich. Möchtest du da zustimmen?
Unbedingt.
Also du kannst,
ich fand das Publikum auch hervorragend. Wir haben auch
das Publikum sah gut aus.
Ja, wir haben ja auch ein tolles Foto gemacht. Das sieht so aus, als ob wir Rockstars wären, weil die Leute alle ihre Hände gehoben haben und Rockstar-Gesten gemacht haben, als ich gebeten habe, einmal sowas zu machen. Nee, es war auf jeden Fall schön. Sicherlich haben uns auch sehr, sehr viele dort entdeckt, die jetzt nicht explizit in Bochum waren.
Ja,
wegen
das
uns.
Das weiß ich halt nicht. Ne? Also ich weiß jetzt von zwei Leuten, die da waren, die haben den Bühnenmanager da besucht und sind dann da so hängen geblieben und haben sich unsere Show angeguckt. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, irgendwie, ob die so begeistert waren. Man guckt ja immer so ins Publikum und wer lacht, ne? Wer geht da mit, und da war nicht so viel Freude. Fand ich.
Bei den beiden jetzt oder insgesamt?
Bei den beiden. Nee, insgesamt war super. Insgesamt war super.
Ich wollte schon sagen, also ansonsten hätten wir nach zwei Minuten mit abgebrochen, oder?
Nein, irgendwie, man zieht es ja dann doch durch, wenn man einmal da ist. Also jetzt bin ich aufgestanden, jetzt ziehe ich es auch durch. Man muss halt sagen, ich habe mich da mit dem Markus Gloria unterhalten. Das ist der Veranstalter von Bochum Total.
Auch der Erfinder, ne?
Auch der Erfinder. Ich glaube, der hat das zusammen mit dem Heri Reinpöhler, hat der das erfunden, Bochum Total.
Er wollte es ja eigentlich Gloria Total nennen, aber
ja,
als das dann natürlich in Bochum stattgefunden
hat. Es gab, glaube ich, mal einen Ableger Witten Total, Essen Total, weiß ich gar
Essen
nicht.
Original.
Essen Original. Ja. So, und mit dem habe ich mich unterhalten und es war natürlich total schwierig, weil das ist halt gerade im Moment irgendwie so das Thema so in dem Bereich Event, Konzerte und so, dass es kaum Personal gibt, ne? Und auch die ganze Infrastruktur, also so PA und Bühnenverleih und diese ganzen Sachen, ist auch alles so auf Kante genäht, ne? Weil natürlich in der Pandemie da ganz viel über den Jordan gegangen ist. Und
ja, es ist ja sogar schon ein Festival komplett abgebrochen worden, weil zu wenig Security da war.
Ja,
ja, das ist witzig. Ich musste heute eine Skizze abliefern für die Süddeutsche Zeitung. Thema war Fachkräftemangel. Das zieht sich wirklich durch alle Branchen.
Ja, du merkst es halt auch bei Podcasts. Weil hier sind ja auch totale Aushilfspodcaster unterwegs, ja, ist einfach Fachkräftemangel.
Du meinst jetzt vor den Mikros und
naja,
hinter dem Mikro,
ja, hinter dem Mikro, wir beide, zwei Striche, verstehst du?
Ich mache ja alles allein.
Ja, natürlich, du schneidest das irgendwie immer, ich...
Nein, es wird doch nichts geschnitten.
Ist ja egal. So, aber das fand ich halt schön, weil ich auch gehört habe jetzt von Bekannten, dass im Moment auch so ein bisschen diese Situation da ist, dass die Leute natürlich wieder rausgehen, aber auch nicht alle Veranstaltungen gut Karten verkaufen. Ne? Also man sieht natürlich immer in Social Media so die großen Stars.
Es sind die großen Veranstaltungen,
genau.
Die dann so. Ja, als Leuchtturmprojekte, dass man da die ganzen Fotos sieht, aber das sind tatsächlich die kleinen Veranstaltungen, die auch oft abgesagt werden müssen aufgrund zu weniger Kartenverkäufen.
Ja, genau. So, und du hast halt ständig so die Toten Hosen sind gerade auf Tour, die Ärzte, Broilers, ist die Hütte voll. Rock am Ring. Deshalb, ja, habe ich mich total gefreut, dass bei Bochum Total, das ist ja schwierig irgendwie, bei Bochum Total war die Hütte natürlich auch voll, obwohl es draußen war. Ja, also da waren auch ganz viele Leute, habe ich mich sehr gefreut. Aber das ist natürlich irgendwie so gerade diese Melange halt, diese After-Pandemie oder doch noch in der Pandemie, man weiß es nicht, diese Situation, die natürlich auf der einen Seite spannend ist, auf der anderen Seite natürlich auch ernüchternd. Ne?
Ja, wobei ja einiges ganz gut funktioniert. Ich habe ja gerade Broilers erwähnt, die haben nämlich an dem Abend parallel zu uns gespielt. Wer hätte das gedacht, dass man das mal so ausdrückt, Konkurrenzveranstaltung Broilers. Die haben in Essen im Stadion gespielt vor, ich glaube, fast 27.000 Leuten. Also die waren ausverkauft. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass unsere Veranstaltung gleichzeitig war, weil ich hätte hingehen können.
Ja, ich weiß, ja, erinnere ich mich. Da habe ich gesagt, Herr Hotschulter, müssen Sie wissen, ob Sie an Ihrer eigenen Karriere arbeiten wollen oder sich einfach da in den VIP-Bereich irgendwie mit ein paar Mettbrötchen fotografieren lassen wollen. Ja,
Ich habe mich für uns entschieden.
Ja, ja, und das war auch eine gute Entscheidung.
Ich denke auch, ja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und technisch war für mich ja auch ganz großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte ja im letzten Podcast erzählt, dass ich diesen Beamer zugeschickt bekommen habe von Anker. Und das war jetzt auch das erste Mal, dass wir beide das jetzt genutzt haben und nicht über einen Fernseher gespielt haben, vor einer solchen Menschenmasse draußen, wo es noch hell ist.
Ja,
zum technischen Verständnis, wenn man einen Beamer im Hellen draußen hinstellt, man sieht ja nichts.
Ja, es ist so wie die ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund.
Genau.
So, man sieht nichts. Ich kann mich aber gut daran erinnern, an den Samstagabend, als du da den Beamer aufgebaut hast. Und ein bisschen nicht ins Rotieren bist du nicht gekommen irgendwie, aber warst du dann nicht so sicher, sieht man das jetzt, sieht man das nicht. Und ich sollte mal gucken und ich habe mich irgendwie andauernd mit irgendwelchen Leuten
unterhalten. Ja, du hast dich festgequatscht, anstatt mal einmal mit, genau. Ich habe alles alleine aufgebaut.
Ich hab am Bierstand gestanden und du hast alles alleine aufgebaut. Mea culpa, das tut mir sehr, sehr leid. Aber alles es hat gut. Halt funktioniert, es war super. Auch von hinten konnte man sehen, ein bisschen Gegenlicht halt. Das wäre jetzt wahrscheinlich in einem anderthalb oder zwei Jahren müssten wir um 19.30 Uhr vielleicht auftreten. Dann ist die Sonne noch ein bisschen tiefer.
Hinter der Bühne, genau. Die ist ja so untergegangen, dass die Leute die Sonne knapp über der Bühne hatten. Also die Leute, die weiter hinten standen und dann dadurch geblendet worden sind. Aber das hätte natürlich mit jeder anderen Technik, hätten die dann auch nichts gesehen. Also war es so, dass die einfach nach vorne kommen mussten.
Nein, das war okay. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht explizit nachgefragt irgendwie, aber die Leute haben ja gelacht, die haben es gesehen. Wird ja keiner lachen, wenn wir da eine weiße Leinwand moderieren, ja?
Das ist richtig. Ja, Leinwand hatte ich ja mit. Jetzt wissen wir zumindest fürs nächste Mal oder für den nächsten Auftritt, in den Terminen noch erwähnen, noch dass wir da dann auch eine größere Leinwand fordern können und dann noch, dementsprechend noch, das dann nutzen können, dass wir diesen Beamer da haben.
Noch einen Tipp gekriegt von einem totalen Beamer- und Leinwandexperten, so eine aufklappbare Leinwand, ne?
Ja, oder halt ein Backdrop, der von Veranstalter dann hinten aufgehängt wird. Das wäre natürlich noch größer. Aber wenn man selbst mitbringt, dann kann man natürlich eine klappbare mitbringen, die dann ein bisschen größer ist. Aber ich war sehr, sehr glücklich, dass das so gut funktioniert hat.
Ja, das war Bochum total. Das war total schön. Das war total super. Ich war auch total betrunken am Ende des Tages.
Ich nicht.
Es ist ja immer schön, wenn man da auftritt, wo man wohnt und es nicht weit nach Hause hat. Ich bin dann mit meiner Frau nach Hause gelaufen. Es hat halt länger gedauert als normal.
Es wird nicht da gekotzt, wo gegessen wird.
Nein, genau. Und wir haben es aber gut nach Hause geschafft. Und am nächsten Tag war ich ein bisschen verkatert. Und dann muss ich auch schon den Wecker stellen, weil wir am Samstag drauf.
Also du hast eine ganze Woche geschlafen.
Genau, wir hatten ja 5 Tage Pause dann. Und dann waren wir Samstag in...
Ja, wir waren in Dortmund und zwar bei der Comic-Con. Dort waren wir beide wieder eingeladen, dort zu signieren und für unsere Fans da zu sein. Und wie fandest du es? Du warst jetzt das erste Mal seit langem wieder mit, ne?
Ja, ich fand das... Also vielleicht muss man kurz erklären, für die Daheimgebliebenen, die Comic-Con, also ich weiß nicht, ob die jeder kennt, ne? Also das ist halt so eine Veranstaltung, da kommen ganz viele bekannte Serienstars, Filmstars hin, die geben dann da Autogramme und man kann sich mit denen fotografieren lassen. Das kostet auch Geld.
Natürlich kostet das Geld, das ist der größte Kritikpunkt.
Ja, das ist der größte Kritikpunkt, ist irgendwie, dass die Autogramme und die Fotos mit Stars Geld kosten. Aber dem ist halt so, das ist glaube ich irgendwie auch so eine Geschichte, die in den USA ganz normal ist. Und dann gibt es immer noch so ein bisschen Rahmenprogramm, Merchandise viel, also so ein Kram, den man gerne hat als Nerd, den es aber jetzt auch nicht in jedem Laden zu kaufen gibt. So, was ist da noch? Ne? Es gibt ganz viele Cosplayer. Also das sind
ja aber nicht so viele wie jetzt beispielsweise auf Buchmessen oder anderen Comicmessen. Der Name Comic-Con ist natürlich ein bisschen irreführend. Du hast es gesagt, es sind Serienstars, es sind Filmstars, die dort sind. Und das Ganze hat eigentlich relativ wenig mit Comic zu tun. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt häufig, dass da halt sehr wenig Zeichner sind, wenn nicht gar keine. Und wir als Cartoonisten sind ja auch nicht wirklich Comic, aber immerhin sitzen wir da und zeichnen. Und wer unsere Bücher dann dort kauft, dem signieren wir natürlich was in die Bücher rein, ohne da extra Geld für zu nehmen. Das ist unser großer Unique Selling Proposition oder Point oder wie auch immer man das nennt.
Naja, das Wilde ist ja, dass die Leute bereit wären, dafür zu bezahlen.
Bei uns glaube ich nicht.
Ja, nein, bei uns jetzt nein. Aber ich finde halt, was ich fair finde, ist halt irgendwie, dass man ein Buch verkauft und dann zeichnet man da halt natürlich gratis was rein, irgendwie eine Widmung oder eine kleine Zeichnung machen wir ja immer da rein. Also das gehört sich ja wohl so.
Ja, das ist ja auch genau das Selbstverständnis einer Signierstunde, wenn jemand ein Buch rausgebracht hat. Also ansonsten das Buch jemandem dann zu verkaufen und dann nochmal extra Geld dafür zu nehmen, da was reinzuschreiben oder reinzuzeichnen, das ist
Quatsch. Ich habe bei uns nicht. Ich habe auch alle Fotowünsche, also da wollten sich Leute halt mit mir fotografieren lassen, man glaubt es kaum, alles Querformat natürlich.
Das ist ein Cartoon von mir, Olli.
Ja, und kann ich das witzig machen oder was?
Bitte?
Bitte, darf ich den Witz dann
machen? Es war mein Witz.
Ja, es war.
Mein hallo, Witz, der ja, muss ein Copyright sein.
Hallo, guten Tag. Hier ist die Humorpolizei. Das war mein Witz. Aber da kommen wir ja später noch drauf.
Genau,
auf mein Witz,
später.
Dein Witz. Ja, ich habe
nicht, nicht mein Witz, dein Witz, sondern jemand anderes.
Ja, nein. Bitte. Also jetzt ist doch gut. Ich habe einfach nur gesagt, Querformat, ja. Den hat der Herr Holzschulte mal gezeichnet vor 135 Jahren irgendwie. Und jetzt schmiert er mir das hier irgendwie so halb aufs Butterbrot. Ich wollte ja nur
den ja eine Woche vorher noch gesehen. Deshalb
bitte?
Ist das ja so schäbig.
Warum habe ich denn den die Woche vorher noch bei Bochum Total? Ja, das habe ich aber schon vergessen. Ich hatte hast du nicht mitgekriegt, dass ich gesoffen habe wie ein Loch. Meine Güte.
Nein, ich war mit Aufbauen beschäftigt.
Ach so. So, ich habe mich ohne Entgelt fotografieren lassen mit Leuten. Es waren viele Leute bei uns am Tisch, die Bücher gekauft haben. Wir haben ja ein Buch dabei gehabt, das heißt Stranger Inks.
Und dreimal darf man raten, worum es da geht.
Um Zeichnung, Cartoon-Zeichnung.
Das ist richtig. Nein, um Serien natürlich.
Um Serien. Da sind nicht nur Stranger Things ist da drin, da ist auch Peaky Blinders drin, da ist Breaking Bad drin, da ist Haus des Geldes drin, da ist Sherlock drin, da ist Mandalorian drin.
Game of Thrones,
glaube ich. Game of Thrones, habe ich was vergessen? Ich glaube, nein.
Ist auch nicht so wichtig. Das hat nein, der ist nette, so super Kollege André Sedlacek hat das als Herausgeber gemacht.
Genau.
Wir sind daran beteiligt. Und das Buch hatten wir natürlich auch mit.
Ich hatte fast zeitgleich die gleiche Idee. Also für so einen Sampler mit Serien, aber dann hatte ich das vorgestellt beim Verlag und dann sagte man mir, da wäre schon jemand eher dran gewesen. Wahrscheinlich war der zeitgleich, ist auch egal, ist aber ein schönes Buch geworden und das haben wir am dem Tag quasi verkauft wie geschnitten Brot, wenn man so
das
will.
Das ist richtig. Wir haben natürlich noch andere Bücher dabei gehabt, du deine, ich meine, wir
genau.
Auch noch viele gemeinsame Titel dabei gehabt, aber das Buch, das war relativ schnell weg, ja.
Und wir hatten nicht so viele davon. Warum ist das so weggegangen? Weil natürlich an diesem Tag waren einige Darsteller aus der aktuellen Staffel, Staffel 4 von Stranger Things anwesend. Darunter Eleven, das ist Millie Bobby Brown. Nein, wie heißt sie? Die heißt
Miley.
Millie Bobby Brown, so heiß ich. Ich muss gleich nochmal, muss ich nachgucken? Nein. So, pass auf. Und die war auch da und mit der konnte man sich auch fotografieren lassen und Autogramme kriegen und so Meet and Greet und so. Und wenn man das ganze Paket gekauft hat, dann hat man wahrscheinlich 10.000 Euro los oder so. Nein, ich weiß es nicht irgendwie, aber ein paar hundert Euro wird das schon gekostet haben. So, und das war der Grund, da waren natürlich total viele Stranger Things Fans da. Und die haben dann natürlich auch bei unserem Cartoon-Buch zugeschlagen.
Das war wahrscheinlich auch das Günstigste, was in dem Zusammenhang zu bekommen war auf der Comic-Con. Wobei, das soll jetzt wirklich kein Nestern sein, ich muss da mal eine Lanze brechen für die Veranstalter. Die haben natürlich auch extreme Unkosten. Die bestimmen ja auch diese Preise für die Fotos und die Autogramme nicht unbedingt selbst, sondern das ist dann das Management und die Flügekosten und die Unterbringung.
Nein, ich prangere das auch nicht an. Das ist natürlich immer.
Nein, ich habe ja jetzt auch nicht behauptet, dass du das anprangerst. Man verfolgt ja aber doch in den sozialen Medien diverse Diskussionen und der WDR hat da wohl auch sehr abschätzig drüber Bericht erstattet, dass das halt extrem teuer wäre.
Ja.
Gut, aber wenn Leute sich das ersparen oder dafür, das Geld dafür übrig haben und da Freude dran haben, warum muss man denen das madig machen?
Also ich glaube, das ist ein Hobby von Leuten, die finden es geil, sich mit den Stars fotografieren zu lassen. Das sind ja teilweise irgendwie auch so alte Kindheitsstars, ja, irgendwie, ich erinnere noch irgendwie, das war Lee Major war mal da, der hat Cold für alle Fälle gemacht und so, ne? Und so alte Star Wars Recken. Und das ist halt ein Hobby von den Leuten. Irgendwie. Also die sammeln dann Fotos mit diesen Stars. So ein Autogramme und das darf man. Es gibt Leute, die haben nur Modelleisenbahn und zahlen dann 800 Euro für eine Lok oder so, weißt du? Also, das ist ja, und die zahlen halt ein paar Mark für so ein Foto, finde ich total okay. Also, natürlich kann man sich da drüber aufregen, aber ich sehe das eher so irgendwie, dass diese ganze Szene, auch diese Cosplayer, die da jetzt nicht so viel sind, aber die gehen da ja auch drin auf, ne? Und das ist halt deren Hobby.
Ja, ich sag mal so, ich hatte mich auch auf Scott Adkins gefreut, da hätte ich gerne ein gemeinsames Foto.
Aber der
oder
war da nicht da, ne?
Der hatte Corona,
ey, so ein und harter ja, Fighter, ey, ja. Und hat Corona, ey.
Der macht auch Kickboxen und sowas und da hätte ich gerne für meinen Trainingsraum gehabt, ein Foto mit ihm zusammen, aber es war mir nicht vergönnt und deswegen neben uns saß ja ein Star Wars Darsteller, Darth Vader, den habe ich dann ein Foto für meinen Sohn signieren lassen.
Ah.
I'm not your father. Ja.
So, und ich habe, hast du Millie Bobby Brown gesehen?
Ja.
Du hast sie gesehen?
Ja, ich muss ja dazu sagen, oder wir müssen für unsere Hörer ja dazu sagen, wir hatten ja Tickets. Nicht Tickets?
Nein, wir hatten, Backstage-Pässe, ja.
Und damit kam man ja in den Green Room, wo dann Verpflegung für uns war, wo wir uns auch ordentlich eingedeckt haben mit Kaffee und hinterher dann noch Pizza und sowas.
Kaffee, Kuchen, Wasser, Cola.
Und dieser Aufgang zum Green Room, das war quasi auch der Ausgang für die Stars, die dort mit einer Limo abgeholt worden sind. Und deswegen liefen die natürlich auch immer da rum.
Und jetzt frage ich, welche Limo? Fanta, Sprite, Maxomix. Welcher Limo wurden die abgeholt?
Ich hätte es wissen müssen, dass dieser Witz ist. ich habe nicht auf das Fabrikat geachtet, aber an der Stelle standen dann auch so ein paar Fotogeier, die dann erhofften, sich da so ein paar Fotos noch zu machen. Und als ich einmal hochgegangen bin zum Kaffee trinken, ist sie tatsächlich an mir vorbeigelaufen mit ihrem Freund, der da war.
Das ist der Sohn, ich weiß den Namen jetzt nicht, der Sohn, der jüngere Sohn von Bon Jovi.
John Bon Jovi,
Entschuldigung.
Die ganze Band, Bon Jovi
ist ja nicht gezeugt. Das ist der Sohn der Band, der Bandsohn. Hallo.
Ja, das möchte man sich jetzt gar nicht ausmalen. Wie das
Nein, der Sohn von John Bon Jovi, von dem Frontman oder dem Gründer dieser Band Bon Jovi, der Sohn von dem ist mit Millie Bobby Brown zusammen. So, pass auf, ich habe die auch gesehen.
Ja.
Und so habt ihr sie noch nicht gesehen. Ich komme auch aus diesem gesagten Green Room und habe mir einen Kaffee geholt und dann gehe ich durch die Tür auf diesen, es war halt so ein langer Gang, ne, also wie man das so kennt, ne, auch so, ist halt eine Messehalle, ja, und dann sind da so lange Gänge. Und dann habe ich folgendes Bild, und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, und zwar, wenn man so Brücke macht, ne, also so im Sport, den Rücken so durchdrückt irgendwie und dann war die so in so einer Brückenhaltung, also Füße am Boden, Hände auf dem Boden, ne, so, und ist aber gelaufen, so auf allen Vieren.
So hat sie wahrscheinlich bisher nur der Sohn Bon Jovi irgendwie gesehen.
Wahrscheinlich. So, und in dieser Haltung kam die auf mich zugerannt und um sie herum 5 Bodyguards. Das war ein sehr schräges Bild, fand ich.
Ja, die Bodyguards, die hatte ich morgens schon gesehen und dachte mir, Alter, Respekt, die sehen so aus, als ob die mit bloßen Händen jemand das Bein abschrauben können.
Ja, und dann kam diese Truppe, 5 Bodyguards und sie in der Mitte in dieser Brückenhaltung, wie so ein Skorpion oder so, kamen die auf mich zugerannt. Und ich sagte, was ist das denn? Und dann habe ich nur gedacht, ach, das ist doch Stranger Things, ganz normal.
Normal, ja.
Normal. So, das war meine Begegnung mit Millie Bobby Brown.
Ja.
Also, und ich habe dann hinterher überlegt, ich glaube, weil die natürlich total viele Fotos gemacht hat und viele Autogramme geschrieben hat, war das vielleicht so eine Entspannungsübung von ihr.
Das kann gut sein. Es ist ja auch sehr, sehr anstrengend, den ganzen Tag Autogramme zu geben.
Also für mich wäre das keine Entspannungsübung, sondern ich würde mir da derbe die Rückenmuskulatur und den Lendenwirbel einklemmen und was weiß ich. Naja, aber die ist jung, die ist fit und die kann sowas.
Ja, gezeichnet haben wir auch tatsächlich sehr, sehr viel. Ne? Ich war echt beeindruckt, wie viele Leute uns dort besucht haben.
Ja.
Am Tisch. Also immer wieder gerne.
Ich habe sogar einen ganzen Cartoon gezeichnet. Eine Dame, ihr Freund zu Hause ist Schalke-Fan, da habe ich einen Schalke-Cartoon gezeichnet. Das wissen halt wenige, dass ich komplette Cartoons zeichne für die Freunde da draußen und an sich. Also die Anfragen kommen nicht so oft irgendwie, aber wenn man mich fragt, mache ich das natürlich.
Ja, du meinst jetzt bei Signiertermin.
Ja, genau, bei Signiertermin. Ja. Also es gibt schon ab und zu kommen dann Menschen und sagen dann halt ganz konkret, hör mal, ich möchte hier Toretto-Fotze als Cartoon haben, kannst du mir mal malen. Und so, das wird natürlich immer erfüllt. Ist ja immer ein bisschen kritisch.
Oder so Geburtstagswünsche oder sowas.
Ja, auch genau. So, ist immer doof, wenn viele Leute in der Schlange stehen, irgendwie muss man sich so beeilen und man will ja irgendwie auch, man braucht ja auch mal einen Moment, um sich da irgendwie drauf vorzubereiten. Aber ja, das wird erfüllt. Und es waren...
Also besonders herausfordernd finde ich in solchen Situationen immer, wenn dann etwas Neues gewünscht wird, lass dir doch dazu mal was einfallen und dann gucken die weiter auf dein Blatt
an
und dann musst du liefern.
Was ich gerne mache, ich male ja halt so die Figur mit den großen Nasen und so und die sehen ja immer alle sehr ähnlich. Die haben halt schon so Nuancen, wo man dann halt denjenigen halt mehr oder weniger erkennt, ne? Und wenn natürlich jemand komisch aussieht schon, dann fällt es einem leichter. Und ich sag dann immer, warte mal, ich mal dich. Und dann verharren die so in ihrer Position und bewegen sich nicht mehr. Weißt du? Weil sie so jetzt in dem Status sind, ich stehe Modell für
Olli. Ja, so wie in einem Stand daneben, ne?
Ja, genau. Und dann bewegen die sich nicht mehr. Und dann sage ich, guck mal ein bisschen nach rechts.
Du postest das aber auch voll aus dann, ne?
Ja. Und dann gucken die... Und ich denke dann immer, Freunde, ich zeichne ja Cartoon-Figuren. Das ist halt irgendwie, sehen nicht immer alle gleich aus irgendwie, aber das ist jetzt nicht so detailreich, dass ich, naja, okay, also man muss schon irgendwie die ein oder andere Stelle des Körpers oder der Haare oder so irgendwie dann schon zumindest so zeichnen, irgendwie, dass sie dem Original nahe kommt. Ja, das mache ich und das habe ich da auch gemacht. Das war witzig, ja.
Ja, ich fand insgesamt war es ein sehr, sehr schöner Tag. Wir hatten noch das erste Mal seit langem wieder so nebeneinander den ganzen Tag zusammen.
Ja.
Und deine Familie war ja auch mit.
Meine Familie? Ach so, ja, meine Tochter und mein Sohn, ein Teil meiner Familie.
Ja, ein Teil deiner
Familie. Und der Freund meiner Tochter.
Ne? Also du scheinst ja als Vater einiges richtig gemacht zu haben, dass die dich auch in ihrem doch jetzt fortgeschrittenen Alter ja dann doch immer noch begleiten. Das finde ich beeindruckend.
Ich sag mal so.
Du lachst, ich meine das ernst.
Nein, ich finde, also wir machen ja so ein bisschen Family Business. Mein Sohn, der verkauft dann Bücher mit, der kriegt dann auch quasi ein Honorar. Wenn er Bücher gut verkauft.
Die Kaffee, die ich mit runtergebracht habe.
Auch Kaffee, aber auch Geld. Und meine Tochter wollte natürlich mit, weil die irgendwie so Millie Bobby Brown gut findet irgendwie. Und also letztendlich hat ja die
Comic-Con. Ich hatte ihr Frozen Joghurt versprochen, ja, der war gar nicht da.
Kein Frozen Joghurt da.
Ja, das irgendwie. Tut mir immer noch leid.
Und die Comic-Con ist ja schon eine schöne Veranstaltung irgendwie. Also kann man ja auch mal so hingehen irgendwie und sieht dann halt, wie ich wollte nochmal auf die Cosplayer, du hast mich da so abgewürgt, aber da laufen ja Leute rum, Thor und Wonder Woman und Darth Vader mit Beatmungsmaschine. So. Also, und Ghostbusters und wie sie alle heißen, die laufen da alle rum, ist ja super. Also
Thor, der dicke, fette Thor aus, ja. War das Endgame?
Ich weiß, ja, der genau.
Der saß ja
der
auch
saß
in der ersten Reihe.
In der ersten Reihe, als wir
auf die Bühne mussten.
Die Bühne,
das
Bühne
gibt es bestimmt. Das gibt es nämlich bei der Comic-Con auch, es gibt eine große Bühne, da finden dann sogenannte Panels statt.
Ja.
Das heißt, dass halt
aber
die Stars.
Panel heißt ja eigentlich Zeitfenster so, ne, oder?
Ja, aber das ist da so der Sprachgebrauch. Und innerhalb dieses Panels sind dann halt die Seriendarsteller, die Filmdarsteller auf der Bühne und lassen sich Fragen stellen, entweder von Moderatoren oder auch vom Publikum. Dann gibt es auch irgendwie so Cosplay-Wettbewerbe und was weiß ich nicht alles, was man da auf der Bühne darstellen kann. Und ja, wir mussten auch.
Ja, genau.
Ja. Wir waren völlig unvorbereitet, muss man sagen. Weil
ich würde sagen, wie immer, aber wir sind gerade unvorbereitet und sind dann da hingekommen und haben uns gefragt, wo ist denn der Moderator?
Richtig. Und das traf uns natürlich Mark und Bein mit unserer Unvorbereitetheit.
Ja, weil wir haben ja,
keiner da.
Wir haben ja gedacht, dann interviewt sich da jemand, stellt jetzt 2-3 Fragen und dann kommen Fragen aus dem Publikum und dann haben die gesagt, der Moderator, der ist heute Morgen abgehauen. War das hier zu bunt oder was? Keine Ahnung, oder war ihm zu warm? Ich habe keine Ahnung, warum man morgens da zur Location kommt und sagt irgendwie, ich bin heute hier der Moderator und dann fällt irgendwas vor, wo er gegangen ist. Keine Ahnung.
Unprofessionell.
Ja, war dann nicht da.
Im Gegensatz zu uns dann?
Zu uns. Wir sind dann natürlich auf die Bühne gegangen.
Und haben uns selbst quasi
und haben uns
unterhalten.
Selbst so. Unterhalten und moderiert oder uns Fragen gestellt. Also wir haben uns die erste Frage natürlich gestellt, was machen wir hier oben eigentlich? Und dann wurden doch 3 oder 4 Fragen aus dem Publikum gestellt, ne?
Ja, wir hatten ja vorher dann noch ganz kurz deine Tochter bestochen, dass sie ans Mikro gehen würde und eine Frage stellt,
ja, genau.
Ob zwei so süße Typen wie wir noch zu haben wären.
Ja.
Aber das war ja gar nicht nötig zum Glück, dieser Fake dann.
Aber um da nochmal drauf einzugehen, so 2 süße Typen. Ich wurde, also... Als ich Bücher signiert habe, wurden 2 Männer von ihren Frauen, die nicht mitgekommen sind zu Comic-Con, sondern die Herren waren mit ihren Kindern da, wurden zu unserem Stand geschickt, damit sie Bücher von mir kaufen und eine Signatur bekommen. Also
ja.
2 daheim gebliebene Frauen.
Ich dachte, jetzt wäre dir das Gleiche passiert wie mir, da kam nämlich auch ein Herr auf mich zu.
Ein Herr?
Ja, ein Mann. Und hat mich gebeten, hat gefragt, ob er ein Foto von mir machen dürfe für seine Frau. Also was stimmt bei denen nicht, aber gut.
Ich weiß es auch nicht. Also von den beiden Herren, die Bücher für ihre Frauen gekauft haben, da haben wir auch gemeinsame Fotos aber gemacht. Also nicht nur von mir. Wobei der eine hat mich auch fotografiert, als ich gezeichnet habe. Ja. Ja, nein, ist doch schön. Ist doch Comic-Con, ist doch Fanservice, ist doch geil. Also ich finde es super irgendwie, dass das passiert. So, und auf der Bühne, wir waren auf der Bühne, wir haben gerade wieder eine kleine Abfahrt genommen. So, und vor der Bühne saß der dicke Thor. Tor in Dortmund. So, aus Endgame, ne, oder was?
Ja,
da wurde er da in Island, der Tor, der irgendwie nur noch süppelt und isst und dann irgendwie aussieht wie
und Konsole.
Der aussieht wie ich, nur mit längeren Haaren. Ja, und der als Cosplayer, eine junge Frau war das irgendwie, die saß da vorne auf der Bühne, vor der Bühne. So, und dann haben wir ein paar Fragen gestellt bekommen und die haben wir dann auch beantworten können. Und dann sind wir wieder zurück an unserem Signierstand.
Ja, und dann haben wir noch Besuch bekommen, ne?
Wir haben Besuch bekommen, absolut.
Ja, das war's dann eigentlich. Nein, uns hat Thorsten Sträter besucht. War sehr witzig, im Grunde genommen das mit anzusehen, wie lange er im Grunde genommen vom Eingang bis zu unserem Tisch gebraucht hat. Ein ja, Selfie nach dem anderen.
Ich glaube, so Thorsten hat mehr Fotos gemacht als Millie Bobby Brown. kann man so sagen. Nein, ja, Thorsten ist halt quasi, gehört schon zum Inventar der Comic-Con, weil Thorsten, man weiß es natürlich, wir verraten nicht zu so viel, dass Thorsten auch ein totaler Film- und Serien-Fan ist. Ne?
Naja gut, muss man ja nur einmal Sträter, Bender, Streberg für hören.
Ja, genau.
Also ich frage mich auch, wo die drei die Zeit finden, wirklich so viel wegzugucken, um sich da so eloquent drüber zu unterhalten.
Ja, gut, das sind Künstler, ja, also die haben halt viel Zeit.
Gut, ich habe nicht so viel Zeit.
Naja, ich habe, weißt du, wenn man natürlich sein Comedy-Programm schreibt, dann sitzt man da dran, ne? Und dann eine Woche, zwei, keine Ahnung, je nachdem irgendwie, wie schnell einem da was einfällt oder so. Aber dann ist das ja auch irgendwann fertig. So, und dann tritt man auf mit dem Programm und dann hat man ja Zeit.
Ich glaube, du unterschätzt den Aufwand ein bisschen, weil vor allen Dingen bei Thorsten auch noch sehr viel Fernsehen mit dabei ist.
Ja.
Und vor allen Dingen Amazon. Es gibt ja wieder eine neue Amazon-Serie.
Ja,
da hat er
ja
jetzt auch mitgemacht. Nicht nur LOL.
Ja, aber ich glaube, nee, das heißt Open Mic oder irgendwie sowas, ne? Habe ich schon gesehen, die Folge. Ja, oder ja. Ich habe die schon so durchgeguckt, so schnell irgendwie. Also mit Harald Schmidt fand ich auch gut.
Das war übrigens in Herten. Die, als er den Mats Hummels da trainiert hat, aufgetreten sind.
Ja.
Wir sind genau unter dem Raum aufgetreten,
unter dem
wo
Raum.
Die beiden gerade standen. Ja, in dem Keller, genau.
Und wenn das nicht schon ein Grund, alleine da, das ist schon ein Grund,
diese
Folge anzugucken mit Harald Schmidt. Wir sind mal unter dem Raum aufgetreten, wo Harald Schmidt den Hummels trainiert.
Der dann, da sage ich jetzt nichts zu, das wäre ein Spoiler.
Das ist Name-Dropping. Ja, Thorsten war da. Thorsten ist kommt eigentlich immer zu Comic-Con und auch zum Weekend of Hell, weil er genauso wie wir Spaß dran hat an dem ganzen Kram da irgendwie auch, der da rumsteht. Und
er ist ja großer Batman-Fan.
Großer Batman-Fan, ja. Und er spricht jetzt auch, und das würde jetzt die Brücke zu den Synchronsprechern.
Genau, zu dem letzten großen Punkt, den wir auf der Comic-Con Punkt noch nicht erwähnt haben. Genau, er spricht den kleinen Batman.
Er spricht den kleinen Batman.
Ja.
Aber was ist der kleine Batman? Ist das so ein, wie, das klingt jetzt so wie so ein...
Er ist jetzt gerade ein neuer Animationsfilm im Kino und er hat dort, also ich glaube, das geht da um Superhelden-Tiere. Und er spricht da den Batman, aber ich glaube, das kann man jetzt auch besser der Presse entnehmen. Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich freue mich für ihn, dass er jetzt endlich mal Batman sprechen konnte.
Ja, weil Thorsten ist ein großer Batman-Fan und jetzt spricht er den kleinen Batman. Und wir haben, dann waren wir mit Thorsten ein paar Schritte unterwegs und sind dann bei den Synchronsprechern gelandet.
Und Sprecherinnen.
Und Sprecherinnen. Und haben dann einen Talk gehabt, einen kurzen mit der Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown. Ey, wie der Name jetzt hier über meinen Lippen, das ist ja irre. Mit der Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown, wo wir jetzt mal schnell googeln müssen, wie die heißt. Weil das fände ich jetzt nicht gut, wenn wir den Namen von der Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown nicht nennen würden. So, und wir haben total schnelles Internet hier. Carlotta Pahl heißt die Gute, die Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown. So, mit der haben wir geschnackt. So, und dann haben wir noch die deutsche Stimme von Phil Dunphy getroffen. Peter Flechtner heißt der.
Guter Phil Mann. Dunphy, bekannt aus Modern Family.
Aus Modern
eine großartige
Family.
Serie.
So, und der hat auch noch, der hat den, wie heißt er denn, der Vater von Eleven, also nicht der Daddy, der Professor, sondern der Hooker, ne? Hooker?
Nee, ich bin überfragt, ich habe die Serie noch nicht gesehen.
Alter, du hast das noch nicht gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen, tut mir leid.
Du bist mit dir nicht in Ordnung, ey.
Ja, und willst du vielleicht unseren Hörern erzählen, was du mit ihm angestellt hast?
Ja, meine Frau ist totaler Modern Family Fan und Meine Frau hatte mal sinniert irgendwie, dass sie irgendwie vielleicht aufs Land ziehen möchte. Und dann habe ich Phil Dunphy quasi eine Nachricht aufnehmen lassen. Irgendwie gesagt, soll ich die mal vorspielen?
Ja, bitte.
Hey, hallo Ingrid. Alles Gute und ganz liebe Grüße von Phil Dunphy. Ich habe gehört, du möchtest aufs Land ziehen. Ich habe da ein paar Dinge, ein paar Vorschläge. Das wird dich vom Hocker hauen. Und denk immer daran, egal ob Sonne, Regen oder Schnee, was würde Phil Dunphy tun?
So, und da hat sich meine Frau natürlich total gefreut, dass ich Phil Dunphy getroffen habe, der ja gar nicht Phil Dunphy war, sondern die Synchronstimme von ihm, Paul Schlechter.
Aber nicht nur deine Frau hat sich gefreut, du hast dich wie ein kleines Kind gefreut,
ja,
als
auch,
du, das, dass du die Aufnahme auf dem Handy hattest.
Ja,
und
das
war echt schön anzusehen.
Weil das war so meine Zielsetzung für den Tag, die sich aber auch irgendwie erst so im Tag selber halt entwickelt hat, weil ich dann gesehen habe, irgendwie, Mensch, der ist doch da. Der spricht diesen Phil und der möchte mir doch mal bitte so eine Aufnahme kredenzen.
Es war auf jeden Fall, hat sich das bei dir während des Tages entwickelt, weil wir hatten ja vorher noch einen Wunsch und der ist ja in Erfüllung gegangen. Wir haben ja dann den Synchronsprecher Sven Plate getroffen und kennengelernt.
Ja, genau, Sven Plate.
Und da schließt sich der Kreis, wie dieser Podcast heute angefangen hat.
Genau, denn Sven ist die deutsche Stimme von Bugs Bunny. Das ist auch geil, ne? Die deutsche Stimme von Bugs Bunny.
Und sie hat so Bugs Bunny eine Empfehlung ausgesprochen, die zwei Stricher zu hören. Das finde ich großartig.
Ja,
passt natürlich auch super zum Thema.
Ja.
Denn auf Englisch heißt ja alles, was da rund um Bugs Bunny zu sehen ist, heißt ja wieder Cartoon, ne?
Ja. Alter, ey, so blöd sind wir doch alle nicht hier, ey. Ja. Aber das ist natürlich immer, weil im Amerikanischen ist Cartoon natürlich gleich Serie, gleich Film.
Ja, deckt da vieles ab, also nicht nur das.
Und nicht nur das, auch klassisch Cartoon, klar, gezeichnet, aber hier in Deutschland würde man sagen Trickfilm, ne?
Ja.
Trickfilm, ja.
Das hat uns auf jeden Fall sehr gefallen.
Das war sehr schön, also wir haben, die Synchronsprecher haben und Sprecherinnen haben uns den Tag versüßt und die deutsche Stimme von Thorsten Schreter haben wir auch noch kennengelernt. Das war auch sehr schön.
Also insgesamt ein sehr, sehr schöner Tag. Das soll es aber jetzt auch für zur Comic-Con gewesen sein, weil ich denke, sehr, sehr ausführlich muss man dabei gewesen sein, würde ich sagen.
Ja, wie gesagt, also wenn man jetzt, ich wüsste jetzt nicht irgendwie, ob das kostet auch Eintritt, ne? Also ist jetzt halt nicht so eine Empfehlung, wo man mal sagt, so ja, wenn es nicht
mal
so gut ist, musst
du
mal hingehen oder so wie ein Zoo oder was, ne? Muss man schon zielgerichtet hingehen, ne? Aber mir
muss man
auch,
wollen.
Muss man wollen. Auch da Leute kennengelernt irgendwie kannten die schon im Vorfeld, die immer da hingehen, für die ist das halt ein fest eingeplantes Event und so. Also ich glaube, man braucht schon eine grundsätzliche Affinität und Bock drauf und das ist jetzt kein Ausflugstipp oder so, ne?
Wir sind ja immer noch in der Rubrik, was bisher geschah.
Mhm.
Da sind wir sehr, sehr lange mit diesmal.
Ja,
ich möchte ganz kurz mit einem Hinweis noch enden. Und zwar gibt es eine neue Auflage von meiner Stiftkollektion, die Tod aber lustig Stifte bei Tombo. Und
Entschuldigung, ja.
Das erwähne ich deshalb, weil nämlich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade ein Gewinnspiel gestartet, da kann man zwar Originalzeichnungen und Stiftesets und ein Buch gewinnen und das ist jetzt auf der Tombow-Seite freigeschaltet und das geht eben noch bis Ende Juli. Wenn dieser Podcast online geht, kann man da noch teilnehmen, also nimmt da bitte teil.
Also wenn Sie einmal den Stift von Michael Holtschul in die Hand nehmen wollen.
Sagt der Typ, der hier gerade aus dem Seniorenstift anreist.
Dann haben Sie jetzt die Chance. Es gibt die Stiftkollektion bei Tombow, die Michael Holtschulte Stift.
Tod aber lustig.
Ich finde es lustig, Entschuldigung.
Ist ja auch. Du bist ja nur neidisch, dass du keine eigene Stiftkollektion hast.
Ich weiß nicht, ich möchte keine eigene Stift. Ich weiß es nicht. Ich möchte, wenn da draußen ein Stifthersteller das Gefühl hat, er müsste eine schön doof oder Olli Hilbring Stiftkollektion machen, dann bitte ruft sie an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Aber mein Verlangen ist nicht so groß. Entschuldigung. Also ich finde das toll, Michael, dass du deine eigene Stifte. Wie viele Stifte sind das?
Es sind genau richtig viele. Das Konzept erschließt sich dir, wenn du das einmal anguckst, aber ah, okay. Da warst du ja bisher so arrogant für.
Nein, nicht so arrogant. Ich würde gerne
jetzt zur nächsten Rubrik.
Ich frage doch immer bei Signierstunden, wenn ich mir der Stift gerade fehlt, sag mal, hast du nochmal so einen Dumbo-Stifter?
Dumbo, ja. Tombo, bitteschön.
Tombo, Entschuldigung. So.
Vor allem, bei der Comic-Con hast du ja noch fast einen von mir verschenkt. Ne?
Ich habe, pass auf, es kam jemand, der auch zeichnet, ein Nachwuchszeichner, wenn man so will, der aber noch nicht so ganz klar war, irgendwie, wie man überhaupt zeichnet und irgendwie. Und er wollte mal so ein paar Stifte ausprobieren. Und da habe ich ihm meinen Stift gegeben, mit dem ich immer zeichne. Und dann habe ich mit dir einen Tombow-Stift. Ich habe gesagt, guck mal hier, das ist der Stift von Michael Holzschulte. Der läuft viel flüssiger vielleicht. Der ist auch jünger. Probier den nochmal aus. Und dann hat er sich ein Blatt geklaut und von mir und hat da die Stifte ausprobiert. Aber er hat die nicht mitgenommen. Das war ein ehrlicher Freund unserer Kunst.
Das ist schön.
Ja, so.
Dann würde ich sagen,
jetzt kommt wir jetzt gut ein, sein. Jetzt kommt, ja, das war, ist jetzt gut. Ein Jingle bitte. Save the date.
Nachdem wir jetzt gerade die vergangenen Termine abgehakt haben, sind wir jetzt bei zukünftigen Terminen. Was anliegt, ist eigentlich nur das, was wir schon erwähnt haben. 20. August trete ich in Permke in Hagen auf mit meiner Soloshow. Am 23. treten Olli und ich bei Zeltfestival auf. Das hatten wir schon erwähnt. Nur nochmal zur Erinnerung. Ich denke, es wird vorher noch eine weitere Folge geben, wo wir nochmal dran erinnern. Aber ich würde ganz gerne auf meine Veranstaltung Cartoons im Pott nochmal hinweisen. Und zwar startet nächste Woche Mittwoch, also zum jetzigen Zeitpunkt nächste Woche Mittwoch, das wird alles in den Shownotes nochmal stehen, ein Cartoons im Pott ohne Cartoons. Und es gibt dann eine Lesung von Oliver Uschmann. Alles nachzulesen in den Shownotes. Damit dürfte es heute eigentlich auch reichen mit Save the Date. Oder wie sieht's aus bei dir?
Ja, ich habe, wie gesagt, also ich habe noch einen Kontrolltermin beim Zahnarzt, aber ansonsten alles cool.
Ey, Kollegin.
So, ey Kollege, Kollegin, ey Kollegin, also so, ne? Ja. Das ist unsere Rubrik, wo wir nach rechts und links schauen, über den Tellerrand, also nicht unsere eigene Arbeit nur feiern, sondern halt auch mal gucken, was die Kollegen so gerade fabrizieren, machen, tolle Sachen machen oder auch nicht so tolle Sachen. Und da hattest du uns was mitgebracht, Michael.
Ja, mir ist ein Cartoon aufgefallen, den hatte ich dir zugeschickt. Man sieht eine Situation in der Turnhalle, da sind ein Turnlehrer und insgesamt drei Schüler, zwei grinsen debil und der dritte, der hängt an so einer Holzleiter, die kennt man noch aus den alten Turnhallen, ne? Hängt dort mit dem Rücken zur Holzleiter und versucht die Beine zu heben. Ich weiß nicht, wie diese Übung heißt. Hast du eine Ahnung? Du wahrscheinlich sowieso nicht.
Ja, ich habe die als junger Mann bestimmt mal gemacht, ein bisschen in der Schule.
Also, sowas wie Sit-Ups nur für die Beine, ne? Yeah. Also, so Beinschere oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls hängt er da knallrot und sieht so aus, als ob er es nicht wirklich kann. Und aus seinem Kopf kommt eine Denkblase, in der steht, wann machen die ja endlich eine Wärmehalle draus?
Ja, und da habe ich natürlich gedacht, Olli, den Cartoon, den kennst du doch irgendwoher.
Deswegen hatte ich den ja geschickt. Ich war empört.
Du warst empört. Wir haben dann auch bei Jan, dem Zeichner.
Jan Kunz.
Haben das kommentiert. Du in deiner.
Ich hatte geschrieben, genau dein Humor, oder?
Nonchalant hast du geschrieben, genau dein Humor, Olli, oder? Und ich hatte geschrieben, Publikumspreis in Prero damals. Weil ich hatte. Also eigentlich habe ich genau den Cartoon schon mal gezeichnet vor Jahren und da war es ein dickes Kind.
Das war noch eine weitere Ebene.
Das war noch eine
damit hast du auch die ganzen Proleten unter den Humoristen dann gekriegt, ne? Die dann, hoho, dickes Kind.
Vorsicht. Also dickes Kind und was vor einem Turngerät steht und fast an der Reihe ist, irgendwie da jetzt über dem, genau, so ein Springbock. Das dicke Kind sollte fast über den Springbock springen, stand aber davor und dachte sich, oh, wann kommen endlich Flüchtlinge in unsere Turnhalle? So.
Ja, der war super. Der war super.
Weil damals war ja irgendwie die Situation die, dass viele Turnhallen halt für die Flüchtlinge aus Syrien bereitgestellt worden sind und das dicke Kind hatte halt einfach keinen Bock auf Sport und hätte sich viel lieber darüber gefreut, irgendwie, wenn diese Turnhalle andersweitig genutzt wird. So. Und ich fand, das ist natürlich die gleiche Idee. Ich fand damals, dass das eine Relevanz hatte in dem Zeitpunkt, weil ich glaube, jetzt im Moment ist das Thema Wärmehallen mitten im Sommer noch nicht so wie sage ich mal, so präsent bei den Leuten, weißt du?
Ja, es geht auch relativ unter bei den ganzen anderen Sachen, die rund um das Thema Energie und Heizen gerade passieren. Also beispielsweise Brennholz ausverkauft oder Kohle geht preislich total nach oben, ist kaum lieferbar. Da ist Wärmehalle nur eine Sache von vielen. Bei dir mit den Flüchtlingen, das war natürlich das Thema.
Genau. So, und dann fand ich auch, dass rein vom Zeichnerischen irgendwie, dass so ein dickes Kind, ich bin ja selber ein dickes Kind, dann nochmal diese Dimension dazu kommt, irgendwie so, ja, der hat echt keinen Bock auf Sport irgendwie. Der denkt sich, ey, könnt mir der Sporthalle alles machen, nur ich darf hier keinen Sport machen, weil ich ja keinen Bock drauf habe. So, und das finde ich bei dem anderen Cartoon, wo der sich da einen abmüht, wäre das nicht so deutlich. Und dann hat er auch so einen hochroten Kopf und dann in der Sprechhalle Wärmehalle, irgendwie, das kriege ich auch noch nicht so zusammen. Aber wir wollen ja eigentlich auf was anderes hinaus.
Dass das dreist geklaut ist?
Genau. Jan, kannst du dich mal bitte äußern dazu? Das ist ja wohl dreist geklaut. Nein, ich habe gerade gesagt, dass man im Grunde bei Cartoons sehr oft die Situation hat, dass man auf die gleiche Idee kommt. Zeitverzögert teilweise, also ein paar Jahre später. Oder halt irgendwie auch relativ zeitnah oder gleichzeitig fast, weil man natürlich in der gleichen Welt lebt und die gleichen Themen behandelt. So, das passiert halt schon mal, oder?
Ja, das passiert sehr, sehr häufig sogar.
Ja, finde ich auch. So, und es ist ja nie so, dass man wirklich kopiert in dem Sinne, weil sonst, wenn man jetzt wirklich keine eigene Idee hat irgendwie und ein Cartoon nachzeichnen würde, dann würde man ja wahrscheinlich auch die Sprechblase übernehmen oder so, zumindest so sinngemäß.
Naja, ich meine, guck dir an, der macht das ja regelmäßig so.
Ja, weil auch so impertinent, wenn man dann sagt, so, ey, das ist ein Cartoon von mir. Ja, wusste ich nicht. Ja, ist ja gut irgendwie. So, aber
nee, aber ich habe den Tod ja nicht schwarz, sondern rot gemalt.
Ich habe den Tod ja nicht schwarz, sondern rot gemalt. Das ist ja ein anderer Witz. Ne? Also wenn er eine andere Klamotte anhat, ja, natürlich. Nein, es geht ja darum, es geht ja gar nicht um Eitelkeiten oder so, aber es geht ja darum, dass man, wenn man einen guten Cartoon geschaffen hat, dann ist der ja ein bisschen auch so ein bisschen was für die Ewigkeit.
Das ist ja so ein persönliches Baby, ne?
Genau.
Also man ist ja, bei mir ist es so, ich habe den Ehrgeiz, mir meine Witze wirklich komplett selbst auszudenken. Wenn es dann in die Hose geht, sprich, ne, dass es den schon gab, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Du kratzt an meinem Ehrgeiz, aber es ist keine Absicht. Jetzt ist aber dann wirklich, also eine neue Stufe erreicht, wenn man jetzt beispielsweise die gleiche Idee hat, wie ein Cartoon, der schon irgendeinen Publikumspreis in Prero oder Deutschen Cartoonpreis oder sonst irgendwas abgeräumt hat. Also ich glaube, so weit kann man dann doch auf dem Laufenden sein als Zeichner.
Ja, da muss man halt einfach sagen, okay, man muss mal rechts und links gucken und was machen die Kollegen und das nicht einfach immer ignorieren oder so. Oder sagen so, irgendwie, ich lebe in meiner Welt, ich zeichne, was mir gefällt. Pippi Langstrumpf. ja, also das ist schon, es hilft, glaube ich, wenn man so ein bisschen weiß, oh, wer hat was vielleicht schon mal gemacht oder so. Also man muss nicht das Gesamtwerk der Kollegen kennen, glaube ich. Aber man hat ja selber relativ schnell ein Gefühl dafür, dass wenn man einen guten Cartoon gemacht hat. Und dann kann man ja vielleicht mal gucken, irgendwie gibt's den vielleicht schon.
Hast du auch manchmal so das Gefühl, so eine gute Idee zu haben, dass du es gar nicht glauben kannst, dass es den noch nicht gibt?
Ja.
Klar hast du das, klar. Du schickst mir ja dann solche Sachen.
Ständig,
sag mal, hast du den schon mal irgendwo gesehen? Also so tauschen wir uns ja aus.
Ja.
Und wenn dann wirklich sowas dann passiert, dass es den noch nicht gibt, das ist ja Gold, auf das man gestoßen ist.
Man glaubt es ja selber nicht. Man glaubt nicht irgendwie, dass man jetzt eine super Idee hatte. Und dann hat man auch. Also bei mir sind immer zwei Sachen. Dann hat man Schiss, dass den schon mal einer gemacht hat oder die eine ähnliche Idee hatte. Und dann ist man total, sitzt auf heißen Kohl und sagt, ey, den muss ich jetzt zeichnen, den muss ich jetzt veröffentlichen, damit der mir gehört, weißt du?
Ja gut, das ist aber eher bei Themen, die jetzt gerade in der Luft liegen. Ne?
Ja also gut,
bei so aktuellen Sachen.
Ja, ja klar, aber ja, das auch, aber auch generell, wenn man halt eine Idee hat, irgendwie, dann möchte man die so schnell wie möglich in die Welt prosaunen. Wobei ich jetzt mittlerweile auch hier und da feststelle, dass das habe ich aber vorher schon gehabt, dass man das auch mal zur Seite legen muss und dann halt mal überlegen muss, brauchst die eine Sprechblase, brauchst die andere, was schreibt man genau und so. Also da muss man nochmal genau differenzieren. So, und das war halt jetzt, ey Kollege, mit dem Jan, dass wir da vielleicht nochmal drüber reden, Jan.
Ja, und Fazit ist, der Cartoon ist klasse, ne?
Ja, die Idee ist super. Die Idee ist doch super. Also, dass jemand keinen Sport machen will und sich da was anderes in die Sporthalle wünscht, das ist natürlich gut. Aber
ein Spitzengag,
den kann man in ein paar Jahren nochmal machen mit, weiß ich nicht. Jan, melde dich, bitte melde dich.
Kann man mal machen oder lassen.
So, wir gucken ja immer rechts, links, welche Themen liegen da. Und jetzt möchtest du über, wie heißt die Frau, Layla oder Layla?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Lied, auf das du jetzt Bezug nimmst, auch nur einmal gehört und bin natürlich genau in die Falle getappt, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden.
Weißt du, wir haben gedacht, das Sommerloch würde, wäre Po-Sex in der Bild-Zeitung.
Ja, wir waren ein bisschen zu forsch.
Wir waren zu forsch. Jetzt ist es Layla, die eine Puffmutter ist.
Ja, also wir reden hier über ein deutsches Lied. Musik würde ich es nicht mal nennen.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil wir ja genau in die Falle tappen. Ne? Also das,
ja,
dieses Lied hat eine Bekanntheit erreicht, die es eigentlich nicht verdient hat. Es ist musikalisch einfach grottenschlecht. Der Text ist auch kacke. Es hat aufgrund eines nicht abgespielt werdens, wir reden ja noch nicht mal über ein Verbot, sondern einfach nur, dass in Würzburg gesagt worden ist, wir spielen es nicht, hat das jetzt eine mediale Bekanntheit erreicht, die dem Lied eigentlich gar nicht zusteht. Und dadurch, dass wir jetzt drüber reden, sind wir ja genau in diesem Mechanismus auch mit drin.
Ja, aber genau. Also weil wir wollen aber, also ich zumindest würde gerne sagen, dass diese ganze Diskussion komisch ist, weil ja auch der Kern, jetzt pass auf, Wortspiel, der Kern der Kritik, der verpufft ja.
Meinst du jetzt, der verpufft?
Ja.
Insofern, weil das Phänomen von sexistischen Texten im Schlager sowieso nichts Neues ist.
Also ja, nehmen wir aber
hier
aber,
im Wagen vor mir, ja, das hat ja fast sowas wie eine Vergewaltigungsfantasie.
Absolut, ja.
Oder Bett im Kornfeld oder was weiß ich.
Bett im Kornfeld will ich noch nicht mehr. Also manchmal möchte ich schon mit dir oder Joanna geboren, um Liebe zu gehen. Roland Kaiser müsste verboten werden, hat man ja gefordert. Oder halt irgendwie auch, weißt du, heißt das What About Chism, wenn man dann sagt, aber die Rap-Texte sind ja viel schlimmer. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass es natürlich auch völlig scheiße ist, wenn man andere Scheiße ranzieht, um seine eigene Scheiße zu rechtfertigen. Das geht ja auch nicht.
Ja, das ist wirklich scheiße.
Ja, natürlich. So, und ich glaube halt, also ich habe Folgendes eigentlich, wollte ich sagen, dass es geht ja immer darum, irgendwie, dass die ganze Geschichte jetzt Puffmutter, die, ne, also wenn man da jetzt tiefer einsteigt, ich bin da mal tiefer eingestiegen zum Thema Prostitution, ist alles nicht lustig. So, und dieser Song, der setzt sich ja nicht damit auseinander oder der sieht das ja nicht satirisch. Das wäre einfach nur, ja, es ist einfach nur platt. Und das, was ich sagen will, ist eigentlich, dass wir uns ja nicht einen Millimeter bewegt haben, weil, ich habe nämlich recherchiert, 1975, ja, das ist 47 Jahre her, gab es einen Hit, der hieß Olé, wir fahren im Puff nach Barcelona.
Ja.
Das ist 47 Jahre her und wir singen immer noch den gleichen Scheiß, ja. Also das ist.
Ich sing das nicht.
Nein, so generell. Ne? Also ich will nur sagen, irgendwie, war das so eine Comedy-Singtruppe, die drei Besowskis haben, die sich genannt, 75. Mein Anspieltipp ist Gruppensex im Altersheim. Die gibt es.
Ey, das hört sich echt an. Die Texte von den Kassierern. Ey.
Ja, das hat schon wieder Punk-Niveau, ja. Also Gruppensex im Altersheim. Aber ich will ja nur sagen, dass diese ganze Diskussion über Sexismus und wie man vielleicht, was man in Liedern verarbeitet. Also, weißt du, ich weiß nicht, wie alt dieser DJ ist, der diese Nummer da geschrieben hat. Der wird ja wahrscheinlich auch so Mitte 20 erst sein. Ja, und da hat sich halt irgendwie nichts getan. Das ist vielleicht das Traurige.
Im Grunde genommen, was ich ja gerade sagte, das Lied hat jetzt eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, die eigentlich nicht zusteht. Also das, was da passiert ist, das ist halt der typische Streisand-Effekt.
Ja. Yeah.
Kennst du,
ne? Nee, wie heißt das? Streisand?
Barbara Streisand. Und ist nach ihr ein Effekt benannt worden, weil sie, ich glaube, 2003 einen Fotografen verklagt hat, der Luftaufnahmen veröffentlicht hat, wo ihre Villa drauf zu sehen war. Und das hätte niemand interessiert. Niemand hätte da irgendwie Notiz von genommen, aber durch diese Klage ist das halt an die Öffentlichkeit gegangen und dann wusste auf jeder auf einmal, hey, da ist eine Villa von Barbara Streisand. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Wir hätten niemals Notiz von diesem Song genommen. Auch ich sag mal, außerhalb der Gruppe derer, die solche Musik hört. Das ist ja nun mal sowas wie ein Ballermann-Hit, oder?
Das ist ein Ballermann-Hit, ja.
Also hätte außerhalb dieser Klientel, hätte doch niemand Notiz von diesem Lied genommen?
Ja, also es ist ja immer so, ich habe das mal, ich habe so eine Reportage gesehen, wie das so funktioniert. Also dass quasi am Ballermann diese Hits gemacht werden, da in den Diskos treten die Künstler auf und dann hört man das da unten im Urlaub und dann wird das so nach Deutschland getragen. Ne? Dann streamt man das hier oder hört das dann hier auf Partys und so. Also das ist, glaube ich, deshalb sind das Mallorca-Hits, weil die da am Ballermann quasi geboren werden, weißt du?
Warum bleiben die nicht einfach da?
Warum bleiben die nicht einfach auf Mallorca? Was soll? Also, weil die das da auch nicht haben wollen. Ich sage, komm, nehmt ihr diese Hits, geht nach Deutschland, singt das da, ey, meine Fresse. Also ich finde, wie gesagt, diese Diskussion, was du sagst, irgendwie, wir reden da jetzt auch drüber, das ist müßig, hat das nicht verdient, dieser Song, die sollen danach feiern, soll auch nicht verbieten, irgendwie, aber bei mir geht halt nur nahe, dass natürlich irgendwie der Kern, dann wird halt einfach so drüber weggelacht, ne? Also man fragt jetzt irgendwie auch, Frauen fühlen sich davon angegriffen, bla, 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 ja. Weil du bist ja auch nicht arbeitest nicht als Puffmutter, ne? Also ist halt vielschichtig und ich glaube, es ist immer sehr, sehr schwierig, ein sehr, sehr ernstes Thema anzusprechen, was jetzt aus einer Kritik an einem vermeintlich lustigen Song kommt, weißt du?
Ja, ich meine, die nächste Stufe ist ja nochmal bei der ganzen Diskussion, dass behauptet wird, der Song wäre verboten oder so. Ist ja eigentlich völlig, völlig absurd. Es hat einfach nur ein Veranstalter entschieden, den nicht zu spielen. Also von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, einen Song nicht zu spielen. Ich meine, dir schreibt ja auch keiner vor, was du zu Hause für Musik zu spielen hast. Diese Diskussion, ob das jetzt irgendwie Zensur ist oder so, die stellt sich ja dabei auch gar nicht. Da gibt's ja keine Zensur für diesen Song.
Nee, aber dann gibt's so Gastbeiträge vom Produzenten und die stellen sich dann halt jetzt irgendwie auch so dar. Das ist, glaube ich, halt irgendwie auch das irgendwie, was so nervt.
Ja, die Märtyrer
ja,
jetzt.
Ja, ne? Die Märtyrer. Singt doch euren Scheiß, lasst uns in Ruhe damit und
lebt
ja
damit, wenn es irgendjemand nicht spielt.
Ja, wenn es jemand nicht spielt oder wenn jemand sagt, ey Freunde, denkt mal bitte drüber nach. Das ist einfach nicht cool, so darüber zu singen. Also, weil mein größtes Problem ist, glaube ich, dass es nicht mal eine satirische Auseinandersetzung ist. Es ist einfach nur platt. Irgendwie es reimt sich einfach nur. Und
immerhin.
Immerhin. Ich habe ja auch was gezeichnet dazu. Ich habe, glaube ich, getextet, mein Atomkraftwerk heißt Meiler. Es läuft schneller, teurer, geiler. So, weißt du, weil dann auch so Sachen herangezogen werden wie Bobby Brown von Frank Zappa, der ja über so einen sexuell pervertierten Typen singt, ne? So, das ist aber halt Kunst und eine Kritik an der damaligen Umgehensweise mit der Sexualität in den USA. So, der hat sich da Gedanken gemacht, dass da jetzt so ein Text rauskommt, dann kann man ja nicht, also man kann ja jetzt Frank Zappa nicht mit so einem Mallorca-Hit vergleichen.
Auf keinen Fall. Ich denke, dabei sollten wir es auch belassen.
Ja, ich hätte dann noch eine Anekdote irgendwie, ja, weil ich hatte die Single Bobby Brown, ich weiß gar nicht, ich habe sie mir selber gekauft als kleiner Junge. Hinten auf der B-Seite war, glaube ich, ein Song, da war eine deutsche Zeile drin. Fick mich, du piep, 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 piep. Also so ganz extrem. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich das höre und hat die Platte weggeschmissen. Und mein Opa Alfred, ist zum Mülleimer gegangen, zur Aschentonne und hat mir die Platte wieder da rausgekramt.
Aber die Stelle ausgekratzt.
Nein, alles cool. Da habe ich gesagt, Opa, wir verstehen uns.
Cooler Opa.
Ja.
Stift auf Stricher.
Und ich will hier noch einmal kurz erwähnen, wenn Sie Interesse haben am Stift von Michael Holzschulte, dann können Sie jetzt bei ihm auf der Facebook-Seite, bei Instagram und Twitter, was weiß ich wo, überall.
Von Tombow.
Von Tombow. Auf der Webseite von Tombow können Sie jetzt ein Stiftset und ein Buch von Michael Holzschulte
gewinnen. Und zwei Originale.
Meine Güte, das ist ja wie bei Aldita.
Mit den Stiften
gemacht.
Und noch
Stifte oben drauf. Und noch ein Buch. Ne? Und kommen hier noch zwei Originale. Super. So, wir sind bei Stift auf Stricher. Das ist immer eine Frage an den Cartoonisten.
Oder ja. Die Cartoonistin eigentlich. Wir reden da so allgemein über Cartoon, also über die Cartoon-Branche.
Ja, also für alle ZeichnerInnen ist das eine Frage, die euch vielleicht interessiert, die uns aber auch interessiert oder mich vor allem jetzt.
Ja, und ich habe dir da wieder eine Überraschung mitgebracht.
Nein.
Ja doch, diesmal Frage von einem Prominenten.
Der Prominente im Sack.
Ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen, spiel's einfach ab.
Ja, bitte.
Tag, Sträter hier. Was ich mich immer gefragt habe, Die Cartoons, wie groß macht ihr die, bevor die ins Buch kommen? Sind die so 4x3 Meter oder macht ihr die winzig und blast die auf? Oder ist das 1:1 die Größe? Was? Ja, ihr braucht gar nicht die Fresse zu verziehen, die hier rumsitzt. Wie groß sind die? Also sind die wirklich jetzt nur so wie Ballontiere oder wie Godzilla? Godzilla.
Ja, ich würde sagen, das ist ja eine sehr gute Frage. Von wem kam sie?
Ich glaube, das war die deutsche Stimme von Thorsten Sträter.
Nein, es war sogar Thorsten Sträter. Ja, du hast nicht ganz hingehört, ja, er hat sich ja noch vorgestellt am Anfang. Vielen Dank, Thorsten, für diese wirklich hervorragende Frage. Man mag vielleicht erstmal meinen, die Frage wäre vielleicht etwas plump oder einfach, aber nein, das ist ja wirklich unfassbar viel Aufwand, der dahinter steckt, bis man bei der richtigen Größe ist.
Ja. Ich finde auch, ich finde wirklich, da geht es nicht mal um die Inhalte eines Cartoons, sondern die Machart bzw. die technische Voraussetzung.
Und da würde ich gerne ganz kurz einhaken. Also die Frage, wie groß ein Cartoon gezeichnet wird, würde meine Frau beispielsweise, und sie ist Grafikerin, grundsätzlich damit beantworten, dass wir zu klein zeichnen.
Warum?
Ja, als Grafikerin bist du natürlich, hast du auch andere Verwendungszwecke direkt im Hinterkopf als wir jetzt, also irgendwie LKW-Beschriftung oder sowas, Hauswand oder so.
Ja,
also man muss, will ich damit nur sagen, es relativ sehen. Also wir sollten es vielleicht aufschlüsseln, wofür braucht man ein Cartoon?
Also ich arbeite zielgerichtet, wenn ich jetzt wirklich sage, so meine klassischen Cartoons, die ich so mache, die sind quadratisch und die sind im Originalformat 21x21 Zentimeter.
Gut, wie kamst du auf die Größe mit den Zentimetern?
Ich glaube, ich hab halt, okay, das ist ein A4, ne? Also breite A4. Mhm. Und dann ergibt sich das irgendwie. Also dann ist jetzt fast die Hälfte, ne? Also gut, wäre jetzt 29,7 ist A4 hoch. Das kommt eher daher irgendwie, dass ich gedacht habe, so A4 ist eigentlich eine gute Größe. Also um das zu reproduzieren. In eigenen Büchern, die sind ja meistens kleiner, in so Compilations, da ist man auch nicht so wirklich.
Ja, aber ich glaube, du bist mit Reproduzieren und so sogar noch einen Schritt zu weit. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du hast ja nicht ursprünglich komplett digital gearbeitet.
Nein.
Auf dem Blatt Papier. Und irgendwann entwickelt sich halt eine Papiergröße zu der perfekten Papiergröße für einen persönlich. Bei mir ist es halt eben auch DIN A4. Ich habe gemerkt, dass ich mit diesen Pinselstiften von Tombow, dass ich damit wirklich die perfekte Strichstärke so aufs Blatt kriege, dass es für mich halt schön aussieht. Also es würde zum Beispiel mickriger aussehen, diese Strichstärke, die ich gerade meinte, wenn ich jetzt auf DIN A3 arbeiten würde. Da müsste ich wahrscheinlich mit einem dickeren Pinsel zeichnen.
Das ist
richtig. Das ist so diese Technik, die sich halt über im Laufe der Jahre erst entwickelt, was für einen persönlich halt wirklich gut funktioniert. Das muss man echt erarbeiten. Nimmst einen anderen Stift in der Hand, ist wahrscheinlich das Format wieder nicht passend.
So, und das Ding ist ja, dass das beim digitalen Arbeiten genauso ist. Wenn du natürlich deine digitale Arbeitsfläche vergrößert.
Müsste es aber gar nicht sein, ne? Das ist ja das Witzige beim digitalen
Arbeiten. Ja, aber es ist so, dass wenn du die Größe der Arbeitsfläche oder deines Formats, auf dem du arbeitest, vergrößerst, dann passt die Proportion auch nicht mehr.
Ja, weil du musst einen größeren Pinsel dann
genau, einstellen. Genau, musst du die Pinseleinstellung ändern und so. Also letztendlich, was du sagst, ist richtig, man schießt sich auf so ein Format ein und hat dann so seinen Stil. Und dann,
womit wir jetzt beim Original wären, also DIN A4 Blatt bei dir, bei mir, bei dir dann quadratisch. Und das im Grunde genommen hat man ja dann Original. Das ist ja das, was man dann wirklich so rausgeben kann, verkaufen kann oder an eine Wand hängt. So fängt es ja an als Cartoon-Zeichner, dass man eben was auf ein Blatt Papier zeichnet. Das muss man ja auch irgendwie in den Computer kriegen, da wird es halt dann gescannt normalerweise. Und ich glaube, aus diesem Weiterverarbeitungsprozess, den man früher mit den Originalen hatte, da ergibt sich so ein bisschen raus, wie man da auch komplett digital halt mitarbeitet, wenn man jetzt wirklich mit einem Grafiktablett arbeitet. Oder war das bei dir anders?
Nee, also bei mir war immer diese Übersetzung halt irgendwie, dass ich wusste, dass die oder die Strichstärke oder der digitale Stift auf dem Format gut funktioniert. So, und dann habe ich irgendwie auch A4. So ist das entstanden. Und so habe ich das irgendwie dann auch rübergenommen, irgendwie aufs iPad. Da zeichne ich die Cartoons, das sind, weiß ich ganz genau, weil ich ja jeden Tag da reingucke, 2500x2500 Pixel. Und das ist halt dann 21x21 Zentimeter. So, und das passt halt dann, ne?
Ja gut, aber das iPad Pro reden wir jetzt drüber. Ich fand, als das iPad Pro rauskam, es war natürlich mit dem Stift war super, aber die ganzen Apps waren ja noch nicht Pro. Wenn du nämlich jetzt gerade 2500 Pixel sagst, anfangs konnte man bei den Apps zum Beispiel keine Zentimeter oder sowas einstellen.
Yeah.
Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Das hat sich natürlich inzwischen grundlegend geändert. Wenn ich unterwegs bin, arbeite ich auch mit dem iPad, ansonsten mit einem großen Wacom-Tablet, wenn ich jetzt komplett digital arbeite. Aber da ist es dann halt auch so, das ist so groß, da habe ich das DIN A4-Blatt dann auch wirklich komplett Bildschirm vor mir. Hab also quasi von der Größe her das gleiche Gefühl, wie wenn ich analog arbeite.
Also würde man jetzt die Frage von Thorsten beantworten, also bei mir ist es A4.
Bei mir auch.
So.
Ich kenne allerdings auch Kollegen, die arbeiten DIN A3. Also,
wer denn? Darf man deinen Namen denn?
Beispielsweise Dennis Metz.
Dennis Metz arbeitet A3.
Ja. Und das macht es natürlich sehr, sehr kompliziert in der Weiterverarbeitung. Wenn du ein Original zeichnest, dann brauchst du natürlich auch einen DIN A3-Scanner dafür.
Ja.
Und
ja, gibt's ja, ist ja alles noch nicht so mega groß. Also A3 gibt's ja immer noch irgendwie. Also als Format und auch für Scanner und so.
Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Sachen kleiner gedruckt werden, also normalerweise kleiner gedruckt werden, als wir sie vom Format her zeichnen. Das hat ja den Hintergrund, das kennt man auch vom Comiczeichnen, dass man auf einer größeren Fläche viel mehr Raum für Details hat und das verkleinert immer grundsätzlich besser aussieht. Bei den Cartoons ist es halt auch ein bisschen so, obwohl wir natürlich viel mehr reduzieren als Cartoonzeichner. So viele Details brauchen wir gar nicht. Aber grundsätzlich erstmal größer zeichnen, als es gedruckt wird. Und
das dann, ist schon immer nicht schlecht. Immer ja. Größer zeichnen, man kocht ja auch mehr, als gegessen wird.
Ja, bei dir bin ich gar nicht so sicher. Das macht die
Diät. Boah, ey, wie gemein er ist.
Ja, ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass du mir nicht beim Renovieren helfen willst.
Ja, ja.
Ich habe 2,5 Kilo abgenommen seitdem.
Ja, ich habe auch 4 Kilo abgenommen, aber nicht mit Renovieren.
Ja,
mit weniger Essen.
Jetzt in 1,5 Wochen durch Renovieren, ey. Ich fall auch gleich vom Stuhl.
Aber was man beachten muss, ist, ich habe zum Beispiel, weil deine Frau Grafikerin ist und natürlich sagt, wenn ich verschiedene Formate abdecken will, dann kann man nicht so klein malen. Herr Cartoonist. Es gibt ja auch Kollegen, die vektorisieren dann ihre Sachen irgendwie und dann hat man Vektoren und dann kann man das auf 30 Meter hochziehen, dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Was ich dann schon mal mache, ich habe mal so eine Posterserie gezeichnet, mehrere, weiß ich nicht, 20 Motive oder so, in A2 oder A1 sogar. Und dann zeichne ich das schon in Originalgröße.
Also digital, aber, ne?
Ja, genau, ja. Digital. Ich habe auch, genau, dieses VfL Bochum, wir wollten ja nicht mehr Fußball reden irgendwie, aber ich habe so ein VfL Bochum Poster gemacht, das war A1 und das habe ich, glaube ich, ja, das habe ich auch in Originalgröße gemalt.
Ja, aber da muss ich halt sagen, dass man auf dem Grafiktablett oder iPad die rein und raus zoomen kann. Also im Grunde genommen, in welcher Größe du letztendlich wirklich arbeitest, also sprich die Arbeitsfläche definierst, ist ja eigentlich egal. Du musst nur anschließend den Pinsel dazu wieder anpassen.
Du musst den Pinsel anpassen, aber es ist ja nicht egal, weil du musst das Ding ja hinterher als JPEG oder TIFF oder wie auch oder als PDF ausspielen und dann brauchst du ja die Originalgröße. Du kannst jetzt nicht...
Nein, egal meinte ich nicht in Form der Qualität, das ist klar. Wir brauchen die große Qualität, wenn du so ein Poster drucken lassen willst. Ich meinte nur vom Handling her. Also ob du jetzt auf DIN A5 im Format auf ein Tablet zeichnest oder du hast ein DIN A1 Format, ist eigentlich... Du merkst es ja gar nicht, wenn du nicht die Zahlen hättest.
Ja, doch, weil, lange Rede, kurzer Sinn, weil die Pinsel sind halt anders. Also die sind ja so und so viel Pixel breit und die bleiben ja auf jedem Format gleich breit. Also sind sie auf dem großen Format kleiner als auf dem kleinen.
Gut, da musst du die richtige Pinselgröße noch finden, aber vorausgesetzt, genau. Du hast das, ist das vom Workflow ja gar kein Unterschied.
Von der Arbeit ist das nichts anderes. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass je größer so ein Format wird, dann sind es halt größere Dateien und auf dem iPad zum Beispiel, dann hast du nur noch eine begrenzte Anzahl an Ebenen oder so. Dann kann das Programm oder die App halt irgendwie, bietet dir dann nur noch, kannst du noch 100 Ebenen machen und nicht mehr 300 oder so. Also weil halt einfach das Grundformat schon so groß ist.
Aber wir merken, eine einfache Frage, die einen technischen Rattenschwanz nach sich zieht, worüber wir wahrscheinlich jetzt auch irgendwie stundenlang philosophieren können.
Ja, yeah, klar.
Aber unterm Strich analog gezeichnet, DIN A4 ist meistens so die Wahl, die wir da treffen. Und digital ist immer so ein bisschen Verwendungszweck, aber grundsätzlich größer, als es letztendlich gedruckt wird.
Genau.
Danke, Thorsten, für diese schöne Frage.
Danke, Thorsten, für diese Top-Frage.
Hut ab.
Hut ab. Nein, Mütze ab.
I had a stream.
I had a stream, yeah. Und habt ihr auch das schöne Wetter genutzt, um Filme zu gucken im Fernsehen oder auf Netflix oder sonst wo? Ich habe keinen Serientipp, sondern ich habe zwei Filme geguckt.
Du hast Filme geguckt?
Ja, und zwar, man ist ja vielleicht manchmal zu geizig oder, nee, sag mal so, in dem Fall habe ich es irgendwie nicht ins Kino geschafft, mir diese Filme im Kino anzugucken. Auf der einen Seite.
Die kommen ja auch immer schneller ins als Stream raus.
Ja, ne? Es ist halt einfach so, ich weiß nicht, das hat sich ja völlig verlagert. Es gibt aber immer noch die Geschichte, dass diese Filme dann im Streaming erhältlich sind. Man kann sie kaufen, ja. Das ist die erste Phase. Da überlegt man dann noch, ja, 11,99 für den Film, ich weiß es nicht, ich will den auch gar nicht haben oder besitzen. So, und dann kann man die irgendwann leihen, dann kostet so 4,99 oder so. So, und da wollte ich euch einen Film ans Herz legen.
Also ein Kaufstream jetzt?
Nein, das ist leihen. Also ich bin dann doch immer auch so geizig und
Ein On-Demand, um das abzugrenzen von den Streaming-Angeboten, die wir sonst empfohlen haben.
Genau, so, man kann die dann quasi ausleihen, wie früher in der Videothek.
Kaufen.
So, für 4,99 in dem Fall. Und dann kann man sich die angucken.
Was hast du geguckt?
Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes einen Katastrophenfilm gesehen. Und
ich bin gespannt.
Ich habe gesehen Moonfall von
Emmerich, oder?
Emmerich, genau, von Roland Emmerich.
Das ist ja meist, der kommt,
ja, Freunde.
Ich erzähle einfach.
Und dieser Katastrophenfilm ist in meinen Augen eine Katastrophe. Der ist ganz schlecht. Also der ist schlecht, weil der basiert auf einer Theorie, ich will jetzt nicht spoilern irgendwie, aber es gibt so eine Theorie, dass der Mond eigentlich eine Raumstation von Aliens ist.
Ich habe eine Theorie gehört, dass auf der Rückseite Nazis wohnen.
Da wohnen Nazis auf der Rückseite der Raumstation der Aliens. Also der Mond ist hohl und ist eine Raumstation und ist halt nur mit Staub bedeckt und so. Das ist eine uralte Theorie oder so eine, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Theorien und Verschwörungstheorien und wir waren auch nie am Mond und bla bla bla. So, das ist im Grunde die Basis irgendwie für diesen Film. Das Witzige ist, ich habe mal so eine Doku gesehen in einem Ferienhaus in Holland an der See, wo man ja einen sehr, sehr guten Himmel hat dann nachts. Und dann hab ich mit meinem Sohn diese Doku gesehen und dann haben wir da draußen noch irgendwie einen Moment gesessen auf der Terrasse und uns den Mond angeguckt und haben gesagt, das ist ja irre, dass das Ding da oben hohl ist. Verrückt. So.
Ich dachte, der Mond wäre eine Scheibe.
Ja. Nein, auch nicht. Okay. So, und dieser Film ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut. Der hat halt irgendwie so ein paar Elemente aus 2012 und aus Independence Day. Das ist einfach so zusammengewichst irgendwie.
Day After Tomorrow.
Ja, Day After Tomorrow. Ja, auch ein bisschen. Also ich find ihn nicht gut. Auch nicht mal so gut. Also ich finde so Katastrophenfilme super. Ich habe 2012, habe ich mir glaube ich schon 10-mal angeguckt. Weil ich finde irgendwie die Spezialeffekte gut und so und auch so. Und das wäre jetzt ein Streaming-Tipp von mir, den man nicht machen sollte. Welchen Film man sich allerdings ausleihen sollte, ich oute mich, ich bin großer Downton Abbey-Fan. Kennst du Downton Abbey?
Ich habe schon gehört, ich dachte, das wäre eher nein, für Frauen, aber.
Ja, nein, ich liebe das. Ich gucke das immer mit meiner Frau zusammen.
Okay, ich oute mich dann jetzt auch. Ich springe dir bei. Ich gucke gerne Grey's Anatomy.
Kannst du gerne bei uns immer dienstags kommen über die Folgen bei Disney Plus, ne?
Ja,
kannst du gerne zu uns kommen, dann wird auch geguckt.
Dann bringe ich meine Frau ja mit und du passt auf meinen Sohn auf ja, und dann ja gucken wir, die anderen drei, wir gucken dann Grey's Anatomy.
Weil das ist so zum Beispiel, ey, da kann ich gar nicht drauf. Da geht's immer nur, okay, da wird operiert, verstehe ich irgendwie so. Und dann ist immer, dann wird nur gepoppt im Grunde irgendwie. Also dann hat der eine, nee,
die Menschen
der
haben
und so.
Auch diese Halbgötter in Weiß, die haben auch Bedürfnisse.
Die haben auch Bedürfnisse, sie haben auch ein Leben.
Aber ja, weißt du, worauf man sich wirklich bei Grey's Anatomy verlassen kann. Ja. Immer wenn gerade jemand als Protagonist aufgebaut worden ist, man hat Sympathien entwickelt und der stirbt dann, dann kommt die endtraurigste Musik. Also der Mensch, der für diese Serie die Musik aussucht, der ist fast auf einem Niveau wie der Typ von RTL, der für Bachelor die Musik aussucht. Wirklich großartig. Ich google immer hinterher, was war das für ein Song und also, meine Playlist. Ich
finde sie gut. Also wie beim Dschungelcamp, ist ja auch immer ein ganz großes Lob für die Musik und so.
Ja, ja, also wirklich großartige Musik und also ich habe da schon viele Lieblingssongs entdeckt.
Also ich glaube, die letzten Art-Serien, die ich gesehen habe, war das Krankenhaus am Rande der Stadt. Das kennst du nicht mehr.
Nein.
Das war so eine polnische Serie. Und
Schwarzwaldklinik.
Und Schwarzwaldklinik habe ich mal beim ZDF angerufen. Irgendwie, weil da Samstag im Vorabendprogramm, ich weiß gar nicht, wann die kam, irgendwie wurde da operiert und wir saßen beim Abendessen zu Hause und habe ich beim ZDF angerufen und habe gesagt, was soll der Scheiß? Das ginge zu weit. So, und ich gucke Great and wie heißt es?
Downton Abbey
wolltest Nein, du eigentlich? Nein, ja, ich wollte eigentlich Downton Abbey, ja. Ich gucke die Art-Serie, die du so liebst, nicht. Ich gucke Downton Abbey und der neue Film, der zweite Kinofilm, der ist super. Der hat genau so ein modernes Thema. Da wird ein Film gedreht dann in dem Landsitz und so. Und der andere Handlungsstrang ist ein Teil der Familie muss nach Südfrankreich fahren. Und der hat Humor. Der ist wieder schön ausgestattet. Also da geht mir das Herz auf. Ich find's super. Und ich glaube, meine Liebe zu Downton Abbey kommt. Die Serie wirst du auch nicht mehr kennen. Es gab im ZDF damals ein Haus am Eaton Place. Das war so eine englische Serie, da ging es genau darum, auch so die Bediensteten unten und der Koch und bla 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 und oben die Hot Volley. Ich glaube, da rührt meine Liebe her. Also zu Downton Abbey, also das erkenne ich da wieder. Ist ja viel, viel besser gemacht natürlich, aber das war auch so eine Story, das Haus am Eaton Place.
Deshalb, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass denn dementsprechend der erste Teil und die komplette Serie auch empfehlenswert ist.
Ja, natürlich. Also, weißt du, wenn man das mag, ich fand's halt super. Also die ganzen Staffeln super und der erste Kinofilm auch und der zweite jetzt, den man jetzt sich ausleihen kann, ist auch klasse. Und ich denke mal, als alle Leute, die halt Downton Abbey geguckt haben, das jetzt sowieso schon gesehen haben, ja, obwohl möglich auch im Kino waren. Aber wenn,
ich meine jetzt für mich. Also
ja, ich finde, wenn man als Paar kann man das sehr gut gucken, weil da geht's ja natürlich auch um Liebe und der heiratet den und blablabla und so. Aber nicht so extrem, ist halt irgendwie so, ist auch gut gemacht, ne? Ist halt gut gefilmt.
Als Paar, sagst du?
Ja.
Warum haben wir den da nicht zusammengeguckt? nein, worauf ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben, weil das Einzige, was ich an Streaming jetzt gerade mit Serien und Filmen dazu beitragen kann, ist, dass ich deinem Tipp gefolgt bin und The Boys geguckt habe, auch komplett durchgebinged und ich bin begeistert. Ich freue mich auch schon auf die vierte Staffel und der Tipp war sehr gut. Von daher kriegst du jetzt einen Vertrauensvorschuss für Downton Abbey von mir.
Ist natürlich ganz was anderes als The Boys. Aber
da explodieren keine Köpfe.
Nein. Da passieren auch Schicksale und so irgendwie, aber
bei Grey's Anatomy.
Es ist halt einfach, kennst du, also wenn du, es gibt ja auch Serien, die man zum Beispiel dann Sonntag nach Nachmittag irgendwie mit einer Tasse Tee oder so gucken kann. Ne? Also weißt du, wenn man in so einer Stimmung ist. Da ist das zum Beispiel so eine Serie für.
Okay, ich frage mich, ob ich diese Stimmung demnächst haben werde. Viel zu tun gerade, aber okay, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben.
Es rennt ja nicht weg.
Es wird weiter im Angebot bleiben, denke ich. Ja, vielen Dank, Olli.
Ja, sehr gerne.
Auf die Ohren.
Nach dem Gucken kommt jetzt was zum Hören.
Richtig, und wir hatten bis jetzt immer Musiktipps. Und ich komme jetzt mal mit was anderem um die Ecke, nämlich mit einem Hörbuch,
Nein.
das es aktuell auch bei Spotify gibt. Und zwar Blauäugig, so heißt es doch, oder? Du hast es als Buch?
Ja, ich habe es als Buch.
Blauäugig von Atze Schröder.
Atze Schröder.
Die Biografie von Atze Schröder. Ja, ich hab's mir bei Hundespaziergängen, habe ich es mir jetzt quasi durchgehört. Es fängt sehr dramatisch an. Vielen Hörern und Hörerinnen ist sicherlich noch die legendäre Markus-Lanz-Folge im Gedächtnis, in der Atze Schröder erste Mal seine Person und seine Rolle also aufgegeben hat, um Gefühle zu zeigen. Gefühle zu zeigen ist jetzt, hört sich ein bisschen seltsam an, aber da war ja eine KZ-Überlebende. Er hat sich dann stellvertretend für die Deutschen quasi entschuldigt, weil sein Vater eine Vergangenheit hatte, eine nationalsozialistische. So, um das jetzt mal kurz zu fassen. Damit fängt das Buch an. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Ich finde, über die gesamte Strecke kannst du jetzt nicht ganz das Niveau halten. Ich hatte mir insofern ein bisschen mehr davon versprochen, weil er jetzt ein Bühnenkünstler ist und wir auch immer mehr auf die Bühne gehen. Ich so ein bisschen gehofft hatte, was über die Hintergründe, so ein Programm schreiben, und wie das halt so ist, so mit den Auftritten, ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Aber ansonsten trotzdem ganz unterhaltsames Buch.
Ich bin ja befangen, ich habe ja dieses Buch
ja,
mit einer Widmung von Atze und von Till, der ja mitgeschrieben hat, als Co-Autor quasi, habe ich ja ein Buch zu Hause, wo sogar mein Name drin steht, lieber Olli. Deshalb bin ich, also ich liebe dieses Buch, alleine schon physisch, weißt du?
Ja, mit so einer Widmung, klar, liebst du das. Ich finde es ja nicht schlecht. Ich hatte mir nur an manchen Stellen halt ein bisschen mehr von erhofft, ein bisschen mehr Einblicke in die Branche. Vielleicht tue ich ihm auch komplett mit Unrecht, weil.
Naja, es ist ja, wo mehr, also der Mensch, Atze Schröder, ne, also was ja immer so ein bisschen so die Diskrepanz ist. Also es gibt die Bühnenfigur, die sich aber doch jetzt auch in den letzten Jahren, finde ich, emotional sehr. Was heißt geöffnet also, hat?
Echte
ne?
Person und Bühnenfigur haben sich angenähert.
Genau, sagen. Also ich finde diese Grenze ist nicht mehr so da. Ne? Also man, es ist, glaube ich, schwimmend.
Nee, also es wird ja im Buch auch beschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt zum Beispiel Podcasts macht. Und ich glaube, wenn man mehr von ihm persönlich erfahren möchte, dann ist man beispielsweise mit diesem Podcast sehr gut bedient. Mit dem von dir erwähnten Till hat er ja, also er ist ja auch Gagschreiber. Hat
ja,
er
Till Hoheneder und Atze Schröder sind die zärtlichen Cousinen.
Sehr unterhaltsamer Podcast
sehr,
und
sehr
etwas nachdenklicher und mehr zum Lernen ist der mit Leon Windscheid, Betreutes Fühlen.
Ja.
Und ich glaube, persönlich halt das, was da teilweise an Gedankenwelt geäußert wird, kann man gar nicht werden. Also vielleicht hat man eine zu hohe Erwartung an diese Biografie. Bei mir war die Erwartung mehr so aus der Branche heraus. Wurde ein bisschen enttäuscht.
Da musst du mal sehen, also da will ich jetzt, das will ich jetzt nicht mit der Biografie von Atze vergleichen, aber es gab mal ein Buch, Herr Müller auf Tour. Das war ein Buch über die Tournee von Marius Müller-Westernhagen, eine der ersten. Und das habe ich damals gelesen, weil mich ja immer noch irgendwie immer so interessiert, dieser ganze Hintergrund, ne, von Rockkonzerten und Roadietum und Technik und so. Und das fand ich ein sehr unterhaltsames Buch, was so ein bisschen in diese Welt einsteigt, weißt du? Und das hast du vielleicht jetzt bei dem Buch erwartet irgendwie, dass man so ein bisschen von der Karriere, wenn das so eine Biografie ist, vielleicht mehr so Backstage-Stories, das falsche Wort, aber wie wird man zu so einem Künstler, ja? Oder,
ja,
oder erreicht auch dieses Level, ja?
Also ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal von einem sehr lieben Freund von mir den Podcast empfehlen. Schöne Grüße an David Grassoff, ein Wuppertaler Comedian. Der hat nämlich einen sehr interessanten Podcast, nennt sich Podcast ohne Sinn und Verstand. Und da lässt er im Grunde genommen jeden Sonntag die Hose runter. Er ist sehr umtriebig, was seine Auftritte anbelangt. Und viele so Shows, wo halt mehrere Leute auftreten und da erzählt er sehr detailliert drüber, auch wenn es richtig kacke gelaufen ist. Finde ich sehr unterhaltsam. Ich hatte auch schon mal mit ihm zusammen Gespräch in diesem Podcast, weil ich den halt auch so gerne höre, hat mich das sehr gefreut. Kann ich auch sehr empfehlen. Er ist ja kein Mainstream, der David, und erzählt halt sehr viel aus der Branche und vielleicht bin ich mit dieser Erwartungshaltung an das Buch rangegangen, wurde da ein bisschen enttäuscht, aber es ist kein schlechtes Buch. Till und Atze haben da wirklich gute Arbeit geleistet, das steht außer Frage.
Ja, aber es ist ja halt die Biografie eines ja großen Comedians, dann ja ist halt immer die Frage halt irgendwie, wie man da rangeht oder was für eine Erwartungshaltung. Also ich habe ja immer, wenn ich Bücher lese, erstmal gar keine Erwartungshaltung. Also lass das erstmal auf mich einprasseln, ne? Fand zum Beispiel das Buch, was sie zusammengeschrieben haben, boah, der Turbo von Marrakesch hieß das, glaube ich. Das war halt eine Story, die Atze da erlebt, so ein bisschen Krimi-like irgendwie mit Agenten und so.
Aber und du meinst jetzt Atze als Bühnenfigur ist da
ja,
der Protagonist
ja,
des Buches?
Ja, genau. Okay. Atze als Atze Schröder ist da der Held des Buches, der halt eine wilde Geschichte erlebt. So, und das haben die auch zusammengeschrieben. Das ist halt ein fiktionaler Roman, ne? Und so. Und aber da merkst du natürlich dann halt jetzt dann einen Unterschied. Eine Biografie ist natürlich nah am Leben, also an dem, was wirklich dann in der Realität passiert ist. So. Herr Hilbring hat Ihnen jetzt nochmal erklärt, was eine Biografie ist.
Ich danke, man lernt nie aus bei unserem Podcast. Wir haben ja auch
nein,
einen
aber es ist ja immer so nicht so gut in Worte zu fassen. Also für mich persönlich.
Also vom auf die Ohren Streaming wäre das diese Woche mein Tipp, unabhängig mal von Musik.
Ja, das können wir nochmal wiederholen. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Hörbücher gehört. Also
ja, ich auch. Dinge irgendwie. Und ja, das war es dann im Grunde genommen für Auf die Ohren. Heute mal keine Musik, sondern ein Hörbuchtipp. Ich denke mir, das ist nämlich auch etwas, was man berücksichtigen sollte und es ja auch unser Leben betrifft, dass wir ab und zu mal Bücher lesen oder sogar hören.
Lesen ist, Lesen bildet, hat man früher und heute sagt man das auch noch, glaube ich.
Vor allem Cartoon lesen, ja. Ja.
Stricher-Spirit.
So Leute, das war's auch schon mit der aktuellen Folge Zwei Stricher packen aus.
Ja, schon vorbei, schade.
Die Folgen enden ja traditionell mit einer Weisheit, die nicht von uns ist. Uns bleibt vorher nur zu sagen Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
Bleibt uns gewogen. Wir beenden die Show, so wie sie angefangen hat, mit einem Zitat von Bugs Bunny. Und der sagt, if nothing goes right, try going left.